Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Henny und Max Nachtsheim sind wie Vater und Sohn. Heute Folge 1. Erste Male.
So, da sind wir wieder, Max.
Wieder,
ja, wir hatten ja schon mal das Vergnügen miteinander.
Genau. Wir hatten schon mal zusammen das Vergnügen.
Genau. Ich würde sagen, du begrüßt, du kannst das so schön.
Ich kann das so schön, ich bin ganz schlecht. Bei Radio Nukular darf ich nie begrüßen, aber egal. Herzlich willkommen.
Dann brechen wir damit jetzt.
Dann brechen wir jetzt damit. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Wie Vater und Sohn. Das ist der Vater Henny Nachtsheim.
Ja, und das ist der Sohn Max Nachtsheim.
Dankeschön.
Bitteschön.
Jetzt sitzen wir hier zum ersten Mal im Studio. Ja. Wir hatten davor schon mal einen Podcast, der hieß Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Den haben wir damals für Kabel 1 produziert. Da ging es um Filme. Den mochten die Leute, aber Kabel 1 hat den dann trotzdem nach 2 Staffeln abgesägt.
Eisenhart,
weil
die Branche so hart ist.
Die Branche ist hart. Aber die Leute mochten uns trotzdem, dass wir gesagt haben, wir kommen zurück. Und dieses Mal geht es gar nicht so viel um Filme. Eigentlich geht es gar nicht um Filme, sondern es geht eher so um dieses Generation-Ding. Weil das war ja so ein bisschen auch der Schwerpunkt in unserem letzten Podcast. Halt mit dem Ding Filme, dass wir gemerkt haben, ist eigentlich ganz schön, 2 Sichtweisen zu haben.
Genau.
Eine etwas ältere Generation, eine etwas jüngere, hippere, flottere Generation.
Genau. Eine etwas ältere, abgedroschene, abgehalfterte, müde gewordene, in die Jahre
graue, gekommene Generation. Alter, weißer Mann-Generation.
Und eine flotte, frische, gut gelaunte, eloquente, witzig, so spritzige neue
witzig,
Generation.
Spritzig, ja, genau. Das sind alles Adjektive, bei denen ich mich sehe.
Ja,
bin ich ganz ehrlich.
Ja, genau.
Ja, nee, ich freue mich sehr. Wir werden so ein bisschen so einen Generation-Talk machen. Wir werden sehr allgemeine Themen abfrühstücken. Und,
abfrühstücken ist
klingt abwertend, ne?
Klingt eigentlich fies, wenn ich ehrlich bin.
Wir werden uns ganz toll in diese Themen stürzen und uns darin wälzen.
Das glaubt ja auch keiner.
Also okay. Wir werden miteinander reden.
Und einfach wie Vater und Sohn halt eben über Dinge reden. Wir reden alles Mögliche. Mal wird es emotionalere Themen, mal sind es vielleicht auch ein bisschen mehr so pragmatischere Themen. Aber die wir dann emotionalisieren.
Ja.
Ja, und
ist ja nicht so eine häufige Kombi. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Podcasts inzwischen, aber Vater, Sohn, eigentlich gibt es in Deutschland nur die Tönnies-Familie, ne?
Das auch. genau, den Tönnies, Vater und sein Sohn.
Oh Gott,
ja, genau. Aber ich,
Horror.
Das ist
absoluter Horror.
Sag mal nicht die Gesellschaft, in die wir uns jetzt, sagen wir mal, aus irgendwelchen Gründen begeben.
Hast du dir das mal angehört? Über was
verhalten
die eigentlich? Über so Jägersachen?
Keine Ahnung, Wurstverarbeitung.
Was man so alles
in die Metwurst
kommt. Wie schnell so ein Pferd durch so einen Häcksler läuft. Oder?
Genau, schon. Ja, und schon kamen die ersten Klagen schon in den ersten Minuten. Genau.
Ja.
Gut, dann mal schnell
weg.
Genau, wir haben natürlich überlegt, weil wir haben Themen gesammelt, um es einfach die nächsten Wochen irgendwie zum Beispiel vor dem geistigen Auge zu gestalten und fangen heute mit einem Thema an, was natürlich auch wirklich gut passt, weil es die allererste Folge ist. Mhm. Und das Thema heißt einfach das erste Mal.
Über ganz viele erste Male.
Ja.
Das ist ja heute quasi unser erstes Mal jetzt mit diesem Format hier, ist auch mit Video. Wollen wir uns trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen? Ist es unangenehmer, wenn ich dich vorstelle oder wenn man sich selber vorstellt?
Ich finde beides schwierig.
Man kann ja nicht mal davon ausgehen, dass alle alles wissen.
Das stimmt, aber ich weiß noch, wie wir mal mit Badesalz ein Interview gegeben haben, da waren wir aber wirklich, da lief es schon richtig gut und dann kam er nach Hamburg und da war so ein Typ, der dachte, ja, erzähl mal, was macht ihr denn so? Und der Gerd ist aufgestanden, rausgegangen. Er hat gesagt, leck mich am Arsch. Genau, weil er es nicht ausgehalten hat. Und ich saß mit dem Typen da alleine. Ich saß da mit ihm alleine.
Ich sag,
ja, das ist so ein Comedy-Duo aus Hessen. Ja, schön, ja, habe ich. Comedy, ja, ist lustig, ja. Und das war dann.
Ich habe das aber auch mal in meiner Musikkarriere gehabt, dass ich irgendwann hieß es so, du musst später noch ein Interview geben. Und dann kam irgendeiner von der Schülerzeitung und hat gesagt, ja, ich mache jetzt hier das Interview. Und dann war die erste Frage, wie heißt du? Was machst du? Was für ein Instrument spielst du? Da hatte ich gar keine Ahnung.
Ja.
So.
Aber das ist doch eigentlich fast schon wieder goldig. Das ist ja irgendwie, sag mal.
Die war schlecht gelaunt und muffig, die war nicht so goldig.
Okay.
Die war auch nicht, die war auch nicht 11, sondern die war so 20.
Oh nee, das ist echt, das habe ich jetzt schon, alles klar. Dann, naja, dann geht es nicht.
Egal, ich bin ins Wort gefallen. Wie ging die Geschichte dann aus? Hast du es dann auch irgendwie kein durchgezogen? Problem.
Ich habe ihm dann, ja, so mit ja, so schlecht gelaunt, habe ich ihm dann so ein bisschen erzählt und weiß, war auch dann später nur, es war, der war von der Bild Hamburg, war dann, glaube ich, so ein großer Artikel, irgendwie so 4 Zeilen.
Badesalz
war
da.
Badesalz war da, neues Album. Ja, tipptopp. 1 Stern von 5 möglichen oder sowas irgendwie. Ja. Gott. Deswegen, müssen wir uns denn vorstellen? Das ist die entscheidende Frage.
Ja, zumindest 2-3 Sätze. Dann, Henny Nachtsheim, Teil des Comedy-Duos Badesalz. Wie lange gibt es das jetzt?
40 Jahre.
40 Jahre, ist so alt wie ich.
Das Alt, gibt's also auch schon, das Du ist so alt wie ich. Sonst, ich so alt wäre wie du, wäre es schwierig.
das wär komisch, wenn wir gleich alt wären. Verrückt. Das wäre ganz komisch. Das
wäre verrückt.
Ja, also Badesalz gibt es so lange wie mich. Und ja, jetzt machen wir mal wieder ein Poddy. Und du machst ja auch noch andere Podcasts, ne? Momentan, Radio Badesalz.
Radio Badesalz machen wir seit der Corona-Zeit, weil wir dann ein Studio bei mir eingerichtet haben und haben dann irgendwie einfach angefangen, was grinst du denn da so?
Ich wollte gerade die Frage stellen, die unser Dönermann immer zum Thema Corona stellt. Aber ich habe gedacht, lass das Thema.
Genau, wir wollen da ja noch weiter Döner essen.
Ja, wir wollen noch weiter Döner essen.
Ja, wir haben in der Corona-Zeit haben wir dann Radio Badesalz gegründet, haben ein Studio bei mir im Haus eingerichtet und haben dann losgelegt und machen das immer wieder mal. Also wir spielen ja gerade noch jetzt live die Tour zu Ende bis Ende Mai und haben jetzt neulich mal die 7. Staffel gemacht, aber das sind dann teilweise auch nur noch 4 Folgen, einfach um das immer wieder mal aufzufrischen, nicht am Leben zu halten, das klingt so komisch, aber wir machen das auch gerne. Also es ist, und es ist ja auch viel Freestyle, viel Improvisation mit ein paar vorproduzierten Sachen und das ist jetzt andere Podcasts, den ich noch mache. Ansonsten bin ich jetzt, aber du bist, und da kommen wir jetzt mal zu dir, du bist wirklich, und das ist jetzt auch kein blödes Geschleim, du bist eine Podcast-Legende schon in der Wahrnehmung der Leute. Ja. Ich kann ja mit dem Begriff Legende auch nichts anfangen, wenn das Leute zu mir sagen.
Du bist ja eine Comedy-Legende für die Leute.
Legenden, das ist aber auch schnell gesagt irgendwie.
Ja, das, warum haben wir den Podcast eigentlich nicht so genannt, direkt Legenden?
Zwei Legenden,
eine Familie.
Ja.
So ein RTL-Format, vielleicht irgendwann.
Ja, nee, genau. Wenn wir zur RTL wollen, müssen wir das so nennen. Hast eine Menge also Max hat tatsächlich eine lange künstlerische Geschichte, eine sehr musikalisch lange Geschichte mit wie ich finde, hochspannenden Alben als Rockstar, aber eben dann vor allem jetzt auf den Podcast bezogen, Radio Nukular, Man Cave, Autokino, habe ich was vergessen, die mit den gelben...
Die Sendung mit den gelben Leuten gab es noch. Genau. Also es sind viele Projekte gekommen und auch wieder gegangen. Radio Nukular gibt es jetzt dieses Jahr schon, wir sind jetzt im 10. Jahr, finde ich verrückt. Wir haben jetzt Geburtstag im August, Juli. Und das finde ich schon verrückt, weil das damals eine Zeit war, vor 10 Jahren, da waren Podcasts jetzt ja noch gar nicht so groß. Ne? Ja. Ich habe es letztens ja auch in einem Interview, wo wir beim Thomas Spitzer waren, habe ich auch gesagt, da war man damals mal so 7 Monate auf Platz 1 der iTunes-Charts, aber nicht, weil man so gut war, oder natürlich auch, weil man natürlich Reputation hatte, aber es gab auch einfach wenig Konkurrenz. Und irgendwie ja in den Jahren danach ist einfach so Podcast einer der größten Entertainment-Zweige geworden, so neben Fernsehen gefühlt. Das ist schon richtig verrückt so. Deswegen war natürlich auch die Frage, braucht es einen Podcast? Aber ich finde schon, weil ich finde dieses Generationsaspekt, der bringt nochmal eine neue Komponente mit, die nicht so viele Podcasts haben, beziehungsweise eigentlich keiner. Und deswegen freue ich mich auch drauf, dass wir das heute machen.
Genau.
Ja, aber mehr müssen wir auch gar nicht sagen. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann guckt in die Shownotes und ansonsten lass uns quatschen, Papa.
Ja, genau. Erste Mal.
Erstes Mal.
Gibt's ja ganz, ganz viel erstes Mal. Also sagen wir mal, bestimmt ein entscheidendes erstes Mal ist zum Beispiel, wann war man das erste Mal verknallt oder verliebt? Weißt du das noch?
Ja, also da gibt's ja verschiedene, ich weiß halt nicht, ob man das Verliebtsein mit 6 so richtig werten kann. Also ich war auch mit 6 Jahren schon sehr verliebt, aber wertet man das? Wann ist man, ich glaube, so richtig Herzschmerzen, sowas hat man dann erst in der Pubertät gehabt. Und da war ich dann schon einmal so, also da war ich zum ersten Mal so richtig auch lang verliebt in eine Person, hab mich aber auch wahnsinnig dumm angestellt. Und
magst du uns ein bisschen erzählen?
Ey, also die hieß Mellis. Und Mellis war so mein erster großer Schwarm. Und ich war da sehr, sehr unbeholfen mit. Und irgendwann, also alle wussten das, ne? Und ich war auch irgendwie so gefühlt mal eine Zeit lang jede 2. Woche in irgendjemand anderen verknallt. Aber das war schon sowas, da war ich, die war ich lang verliebt. Richtig, richtig lang. Und da bin ich auch so, und da bin ich auch immer so, war ich immer so, bin ich dann noch manchmal so verliebt mittags irgendwie im Fahrrad so vorbei und hab nochmal so geguckt. Heute wäre Stalking, aber mit 13 ist es süß. So. Und dann bin ich immer so, ich war immer so ein bisschen aufmerksam, habe versucht, sie irgendwie zu begeistern und sie hat auch viel mit mir geredet und so. Man hat gemerkt, ich glaube, es war eher für sie so ein Freundschaftsding. So. Ich war eher in der Friendzone. Und irgendwann kam sie dann trotzdem einmal zu mir und
mit ihrem Freund.
Mit ihrem Freund. Und da habe ich, glaube ich, eine der unangenehmsten Sachen gemacht, die ich jemals gemacht habe. Und zwar, es war ja noch die Zeit, da war das Internet noch nicht so, also 13, wann war ich 13? Ich bin jetzt 40, das war vor 27 Jahren. Das war so 97, 98, ne? Da war das Internet, ein Computer war ja noch nicht so ein Thema. Und man war ja so in der Pubertät schon auch, ich sag mal, affiner mit dem Thema Erwachsenenunterhaltung. Also mit so Bildchen und Filmchen. Und dann gab es so ein Bild von einer Frau, die hat gerade zwei Männer bedient. Und die sah aber ein bisschen aus wie Melis. Und dann habe ich ihr das
gezeigt.
Habe ich ihr das gezeigt. Aber guck mal, die ist so schön wie du.
Ach du Scheiße. Oh Gott. Ja, alles klar.
Ja, ja. Und das war unangenehm.
Ja.
Und dann ist auch, ach ja, ich musste noch los. Und dann habe ich mir danach gedacht, was habe ich denn falsch gemacht? Und jetzt, heute weiß ich es. Aber heute damals wusste ich
Gott sei Dank, das beruhigt zumindest.
So habe ich meine neue Freundin kennengelernt. Guck mal, die ist so schön. Ja. Nee, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es war einfach dieses unbeholfene, dumme, man ist 13 und versucht irgendjemanden zu beeindrucken. Aber so war es halt. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich war auch immer so, es war alles, was man nicht hätte machen sollen. So viel zu laut Musik gehört und dann so irgendwie, also auf dem Fahrrad und sowas und sich so, ist cool, wenn man laut Musik hört vor anderen Leuten und das ist alles scheiße. Aber das weiß man halt mit 13 irgendwie nicht. Und dann stellt man sich halt sehr, sehr dumm an. Und zu Recht hatte ich meine erste Freundin erst mit 17. Naja.
Okay. Ich war älter. Also ich war 13, ich war, glaube ich, 15. Ich war eh ein Spätzünder, ne? Ich bin ganz spät, auch ganz spät alles mit Mädchen und sowas. Also mit 13 war ich noch da, hätte ich nicht mal gewusst, dass es solche Bilder gibt. Jetzt ohne Scheiß, war natürlich auch nochmal eine andere Zeit, weil es ja nochmal weiter zurückliegt. Da gab es ja noch gar kein Internet.
Gab so das Schlüsselloch.
Gab's, genau, das Schlüsselloch. Und auch nur dann, wenn es da was zu gucken gegeben hätte. Meine erste Liebe, die ich mich erinnern kann, war Andrea Struve. Vielleicht sogar Andrea von Struve, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und die war ein ganz apartes, tolles Mädchen. Und irgendwann habe ich irgendwie so auf einmal das Gefühl gehabt, ich bin jetzt in die ganz schlimm verliebt. Und die mochte mich auch, aber die war halt nicht in mich verliebt irgendwie. Und ich bin dann immer so abends, wenn so die Dämmung kam, bin ich dann immer in die Alice-Straße gelaufen und habe mich dann vor ihr Haus gestellt und so. Und habe mich dann selbst bedauert, wenn ich unten auf der Straße stand und habe dann so mit traurig so hochgeguckt. Ne? Und habe dann immer
das
so.
Das habe ich ja bei ihr auch gemacht, ne? Das ist was. Warum machen wir das? Warum denken wir, dass das was hilft? Die Mitleidstour.
Nein, es gibt das. Das ist das Schlimmste. Das, was am wenigsten den anderen oder die andere überzeugt, ist ja über Mitleid. Das ist ja das Wenigste, was funktioniert. Aber das weißt du ja damals, wusste ich das nicht.
Du denkst, das hilft total.
Wenn du da unten stehst, irgendwie so bedauernswert und dann standst du da so und hast du das Licht gesehen so in ihrem Zimmer und dachtest irgendwie, ich stehe jetzt hier draußen, wurde auch langsam dunkel, da war es ganz dunkel und dann kam irgendwann die Mutter ans Fenster und hat ein Rollo runtergelassen.
Und die nachts einem schon auch kleine Stalker.
Naja, Stalker eigentlich in dem Sinne jetzt eigentlich kein Stalker, sondern eher so, also ja, vielleicht mag so wirken, aber eigentlich ist es ja eher.
Er ist auch ein Gag, aber
ja, genau.
Man versucht so ein bisschen, man ist so ein bisschen in seiner Unsicherheit, macht man manchmal so dumme Sachen. Das sollte man, kann man mit 13, 14, 15 noch machen, das sollte man vielleicht nicht mehr mit 30 machen, dann wird's komisch.
Das stimmt. Aber man lernt natürlich auch aus so Sachen raus, oder? Oder ich meine, irgendwann merkt man sich das natürlich und so,
natürlich.
Wenn man dann so merkt, da kommt man, über den Weg kommst du da nicht weiter irgendwie, dann ändert man die Taktik und dann begreift man auch, dass das zum Beispiel, also die auf die Mitleidstränendrüse drücken, gar nichts bringt.
Ich hatte ja jetzt letztens sehr, sehr schlimmen Liebeskummer, nochmal, bevor ich dann mit der Person tatsächlich auch zusammengekommen bin. Und das war ja alles ein langer Weg dahin. Und ich muss auch sagen, dass das, egal wie schlecht es mir ging, ich hätte wirklich nichts gemacht, was irgendwie in diese komische, weil dann wird es halt auch irgendwann, dann wird es auch nervig. Und deswegen musste man da schon selber seine Kontrolle, auch wenn das echt schwer ist. Vor allem, wenn man dann auch noch emotional so aufgeladen ist und sich dann auch so ein bisschen selber gerne. Also ich habe mich ja wirklich mit Mitleid und mit Selbstmitleid übergossen, auch in dieser Zeit jetzt wieder. Aber ich war natürlich so, das muss ich hier nur für mich und für mein Umfeld, die damit umgehen können. Aber die Person, um die es geht, die muss ich jetzt ein bisschen in Ruhe lassen. So. weil es immer eine andere Situation war als jetzt. Die wollte mich nur nicht, sondern das war ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber naja, Happy End, alles cool. Tut's trotzdem nicht. Tipp von uns, tut's trotzdem nicht. Ja,
auf keinen Fall.
Naja, und dann, aber das ist ja auch da nichts geworden, oder, bei euch?
Nee, natürlich nicht. Nee. Nein, ich wurde
so. Du durftest dich da nicht mehr auf 10 Meter nähern? Vor allem, und dann
nein, es war, weiß ich nicht mehr, nein, das nicht, aber es ist ja auch meistens so gewesen, also wenn man sich in die Mädchen in seiner Klasse verliebt hat, hat man sowieso keine Chance gehabt, weil die Mädchen in meiner Klasse haben sich ja immer die Jungs aus der, mindestens einer Klasse höher verliebt.
Stimmt. Irgendwann
kamen ja immer die etwas älteren, großen, coolen Jungs, die sportlichen oder sonst was, oder die schon Auto fuhren und so, und dann standst du da wieder der letzte Idiot. Ja.
Mit deinem Fahrrad.
Ja.
Ja. Aber verliebt sein ist schon, also unglücklich verliebt sein. Verliebt sein ist das Schönste, unglücklich verliebt sein ist wirklich einfach nur.
Ich war mal in ein älteres Mädchen verliebt, und zwar war mein Bruder, hatte eine Flamme, und sein Kumpel auch. Und die waren, und in die eine war ich verliebt, die waren 6 Jahre älter als ich, aber ich fand die irre, ich fand die wahnsinnig schön und anziehend und so. Und dann haben die mich mit zur Kiesgrube genommen. Dann bin ich mit den beiden Paaren zur Kiesgrube gegangen und lag dann da so immer so lechzend auf dem Hand und hab denen so beim Knutschen zugeguckt. Und das hab die beiden Mädchen haben das so schnell geschnallt und haben mich immer wieder zum Kiosk geschickt, was komplett auf der anderen Seite von dieser Kiesgrube lag. Und sag immer, Henny. Und dann kamen die immer so, und ich sag, was denn? Und dann, komm mal her, Süßer. Und dann so ein bisschen gestreichelt, ich so, kannst du mal ein paar Würstchen holen irgendwie am Kiosk und sowas? Und dann bin ich da losgelaufen, weißt du, bin einmal rund um den scheiß Bunker, kam mit Würstchen, die waren schon fast kalt, so lang war der Weg und so. Und dann 10 Minuten später, ach, Henny, du bist so süß. Und ich so wieder, boing, weißt du, so, ja, so, ich hab so einen Durst jetzt irgendwie, meinst du, so, Mann. Und dann bin ich wieder los. Ich bin da 25 Mal und zu dem Kiosk gelaufen irgendwie, und die haben mich wirklich ausgenutzt. Aber später, als ich älter war, gab es eine Situation, wo eine von den beiden,
guck an,
auf einmal mich wollte.
Und da hast du gesagt, no.
Da habe ich sie zum Kiosk geschickt.
Hast du zum Kiosk geschickt? Genau. Die läuft heute noch. Ja,
das genau. Mit Anfang 70. Genau.
Ja. Großartig.
Ja, das war, ich war echt revanchistisch, muss ich echt fies sagen. Das ist irgendwie, naja.
Naja. Was gibt es noch so für erste Male, die vielleicht weniger tragisch sind als unglücklich verliebt sein?
Ja, also nur weniger tragisch. Ich würde gerne erzählen, wie ich unfreiwillig zu meinem ersten Sexfilm gekommen bin, weil du das jetzt eben, wir waren, das passt ja ein bisschen zu deinem.
Der erste Sexfilm?
Ja, und zwar war das so, dass es in Neu-Isenburg gab es 2 Kinos, nee, es gab sogar eine Zeit lang mal 3 Kinos, das Bali, das Astoria und das Olympia. Und im Olympia hat meine Mutter mich immer sonntagmittags hingeschickt, da lief immer ein Kinderfilm, Jugendfilm, und dann hat diese Ruhe gehabt, entweder zu Besuch zu kommen oder aufzuräumen, keine Ahnung. Und dann war irgendwie es ein Sonntag und im Herbst, das weiß ich noch, es war so schon so ein nasskalter Tag, und dann hatten wir die 14 Uhr Vorstellung irgendwie verpennt. Mhm. Und dann wollte sie mich aber trotzdem noch loswerden, sagte, dann geh doch in die 16 Uhr Vorstellung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn da noch was läuft und so, da war ich so 12. Und dann sagt sie, ja, da läuft schon irgendwas, hat aber auch nicht nachgeguckt. Damals hatten wir ja noch so das Blättchen mit den Anzeigen, so an nichts, einfach Geld gegeben. Und dann bin ich zum Olympia, und dann an der Kasse saß so ein alter Opa mit einer riesigen Nase. Der sah aus wie aus einem Märchenfilm, so der böse Gnom. Der sah ganz schlimm aus. Und dann habe ich so nur gesagt, läuft noch was? Und der, ja, 5 Mark. Und dann bin ich da rein, habe mich gewundert, es waren nur Männer im Kino. Ich war der einzige Junge. Und dann kam, und auch die Vorschauen waren auch schon für so Erwachsenenfilme, also die waren schon auch keine Dings, und ich fühlte mich irgendwie immer komischer. Und dann fing dieser Film an, und da wackelte so ein Kleiderschrank, und dann kam jemand und riss die Kleiderschranktür auf, und dann waren da 2 am Poppen drin. Und das war ein sogenannter Frau Wirtin-Film. Es gab so eine Sexfilmreihe damals, so deutsche Frau Wirtin hat auch so und so Frau Wirtin, also so mit Harald Leibniz und was weiß ich, lauter so. Und für mich war das traumatisierend, weil ich war weder aufgeklärt, ich hatte keine Ahnung, warum zwei erwachsene Menschen nackt im Kleiderschrank sitzen irgendwie. Und fand das auch nicht, also hat mich auch nicht amüsiert, hat mich total irritiert. Und ich bin da wirklich weinend nach Hause gegangen. Also ich war völlig drüber.
Ach, du liebe Zeit. Ja.
Und letztendlich muss man sagen, gut, also meine Mutter hat das damals mit Sicherheit nicht gedacht, dass um 16 Uhr schon ein Sexfilm im Olympia läuft.
Aber in dem laufen doch auch normale Filme, ne?
Ja.
So, okay. Aber war das ein richtiger, aber das war dann auch eher so ein Softfilm?
Ja, ein Softfilm, also Softsex, okay. kein Porn, um Gottes Willen, kein Hardcore-Porno. Sonntagnachmittag in Isenburg im Familienkino, das jetzt nicht, aber...
Aber dass diese Sachen früher generell im Kino liefen, finde ich schon crazy.
Ja. Ja, das war wirklich kein schönes Kinoerlebnis.
Nee, das klingt auch nicht nach einem schönen Kinoerlebnis. Ja. Mein ersten Sexfilm hatte, also natürlich gab es im Internet sowas, war man schon so ein bisschen mit den leichten Anfängen des Internets, war man schon ein bisschen, wie schon eben, hatte auch schon dann Melis die Erfahrung machen müssen. Aber es gab tatsächlich noch irgendwann den physischen Berührungspunkt. Und zwar wir hatten so einen Stamm-Videospielhändler. Ja. Und der Zack-Videospiel, den gibt's nicht mehr. Der war hier in Niederroden. Und da sind wir mal schon hingefahren mit dem Fahrrad. Und unsere Eltern haben uns natürlich, weil die alle irgendwann genervt waren, also Mama und auch die Mütter und Väter von den ganzen anderen Jungs, die haben irgendwann gesagt so, hey, Uwe, pass mal auf, die Kids können sich auf jeden Fall Spiele ab 18 holen, wenn die ein GTA oder sowas wollen. So, wir haben keinen Bock, jedes Mal herzufahren. Du hast einfach die Freigabe, das zu machen. Das hat für Uwe aber nicht bedeutet, ich kann denen auch mal Metal Gear Solid verkaufen oder sowas, ein Spiel ab 18, sondern hat gesagt, damit habe ich einen Freifahrtschein für alles. Also kamen wir irgendwann rein. Wir hingen da ja auch die ganze Zeit ab. Und irgendwann sagt er so, ah, Jungs, da war keiner Laden. Wir so, das war dann immer die gleiche Gang, Uwe, Dennis, ich. So, ei, na? Dann sagt er, komm mal her, ich hab was für euch heute. Und dann hat er eine riesen Kiste gehabt, die war so hoch, machte auf. Und das war die große Zeit, wir hatten es hier gestern auch schon im Studio, die große Zeit von Gina Wild. Und dann hat er einfach Gina Wild DVDs gehabt und hat gesagt, wollt ihr einen Gina Wild Film? Und wir waren alle so, was? Und dann hat er uns die verkauft für 50 Mark oder 50, die waren super teuer. Dann hatten wir alle, dann hatte ich mir Durchgefickt 2 habe ich mir dann gekauft. Wir haben auch jeder einen anderen genommen. Der hieß so.
Durchgefickt 2?
Ja.
Was für ein origineller Filmtitel.
Origineller Filmtitel. Ja. Und dann haben wir auch gesagt, du nimmst den und du kaufst den und du und den, dann können wir auch untereinander tauschen. Yeah. Und dann war da alle damit. Und dann hat er uns einfach die Dinger verkauft, weil er gedacht hat, er hat auch die Freigabe, dass er ein Zeug ab 18 verkaufen darf. Da sind wir alle nach Hause gefahren, natürlich ziemlich aufgeregt. Sie sind am nächsten Tag erschöpft in die Schule gekommen. Und es war einfach nur, ich weiß noch, und vor allem, wie ich das Ding,
Alter,
wie ich den im Rucksack hatte, ne? Und Mama stand in der Küche, wenn man dieses Reihenhaus, und dann bin ich da so hochgehuscht. Und ich, in meinem Kopf lief die Mission Impossible Musik, ne? Ich war ding, 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 ding. Und dann so, und sie so, na, Max, alles klar? Ich hab nichts im Rucksack! Und die wusste gar nicht, was los ist. So.
Ich hab nichts im Rucksack.
So richtig. Naja.
Und, auch kein Sexfilm.
Kein
Pineapple.
Und den dann auch viel zu aufwendig immer versteckt. Und es war auf jeden Fall fantastisch. Aber es war auf jeden Fall,
wo hast du ihn denn versteckt?
In einem PlayStation-Karton. Okay. Ich habe immer die Kartons von den Konsolen aufgehoben, habe ihn dann in so ein, hab's ihn da rein. Naja, war auf jeden Fall, war spannend.
Okay.
Naja, so war das.
Ach du liebes.
Aber ich liebe auch einfach, dass er gesagt hat, ah Jungs, was habe ich denn da? Und dann einfach die Kiste. Einfach so,
wie alt warst du?
15 oder so, krass. 16, keine Ahnung. Auf jeden Fall zu jung.
Dann noch die Kohle abgeknüpft und dann
auch richtig, noch illegal. Richtig, auch noch illegal die Dinge hat. Auch irgendwann hat er mal eine Kiste aufgehört, mögt ihr FUBU-Klamotten? Hat er uns FUBU-Klamotten verkauft. Also er hat immer
irgendwelche Sachen. So ein Dealer.
Ein Rottgau-Dealer, ja.
Ja, im Badesatz-Programm erzählen wir ja auch von einem Typ, der immer Zeug verkauft. Der ist zwar effektiv, aber der hat eigentlich einen wahren Hintergrund.
Ach, wirklich?
Ja, wir reden immer vom Eddie aus dem Rottgau, sagt der Gerd. Aber kennst du einen Eddie aus dem Rottgau? Der hat noch 500 VHS-Rekorder bei sich daheim. Und dann reden wir über den Dings, weil er... Die sind beim Wind, starken Wind vom Laster gefallen und so. Und dann lachen die Leute immer so. Aber das ist ja viel Wahres dran, wenn man das jetzt so...
Ja, schon. Ja. Das ist der Eddie. Also der hat echt irgendwann...
Genau. Bleiben wir nochmal bei den Lastern, ja, wo wir gerade dabei sind. Erster Rausch, kannst du dich noch erinnern? Also mal, du bist jetzt ja zum...
Ich bin ja tatsächlich jemand, der... Also ich habe jetzt zum Beispiel...
vorzuweisen hat, was das
angeht. Ich habe einmal in meinem Leben... Also ich habe eine einzige Drogenerfahrung. Das war mit meiner Ex-Freundin 2012 in Holland. Da hat sie gesagt, sie will unbedingt Brownies essen, so Hush-Brownies. Und dann haben wir welche gekauft in Amsterdam und sind dann nach Bergen wieder zurückgefahren, nach Bergen an See. Dann haben wir die gefressen und dann habe ich einfach 10 Stunden geweint.
Ehrlich?
Ja, weil das hat mich wirklich in eine tiefe Depression geworfen. Weil irgendwann wirkten die so nach 1,5 Stunden, ich weiß, wirkt gar nicht, auf einmal war ich wie ausgeklingt. Dann ist sie einfach eingeschlafen und ich habe einfach 10 Stunden, weil ich ja damals auch in dieser Beziehung so wahnsinnig unglücklich war. Und Drogen sind ja schon so, also gerade auch so Kiffen und so, wenn du, also die Emotion, die in dir ist, die kann dadurch ja extrem hochgekocht werden und irgendwie sich mal 10 multiplizieren. Ich saß dann einfach nur neben der, war super unglücklich. Ich habe echt gedacht, schmeiß mich noch vom Balkon. Ich war so furchtbar, ich nehme nie wieder Drogen. Ich habe nur Kopfschmerzen abgeheult. Okay. Also war gar
nichts. Ich glaube, was uns da echt sehr verbindet, ich habe auch überhaupt keine Drogenerfahrung. Also ich war mit einer Frau zusammen, die auch viel gekifft hat. Die hat mich dann auch mal abends zum Kiffen überredet, dann habe ich diesen berühmten Hungerflash bekommen. Also wenn man dann so...
Das
so,
hatte ich auch.
So,
ganz schlimm.
Ich gefressen,
dann der sind Hand wir, noch dann Pudding wir, aus so Knöpfen.
Wir sind irgendwann, auf die Hauptstraße eine Pizza, habe ich erstmal zwei Pizzen gegessen. Dann haben wir nachts nochmal Kohlrouladen aus der Dose warm gemacht. Ich habe irgendwie auf jeden Fall so, am nächsten Tag hatte ich 2 Kilo zugenommen. Ja, irgendwie so. Ich hatte einfach nur zugenommen, es hatte aber überhaupt kein Vergnügen dabei. Also das außer Hunger. Ja. Ich habe dann auch nie wieder Interesse gehabt zu kiffen.
Das ist krass.
Aber an was mich wirklich erinnert, ist mein allererster Alkoholrausch. Da war ich so 13, 14.
Sehr jung.
Da haben wir ein Fußballspiel gemacht. Ich mit meinen Jungs, ich weiß nicht mehr, wie unsere Mannschaft hieß, also einfach so eine Truppe von lauter Schülern, hat gegen die Altersgruppe meines Bruders gespielt. Also die waren halt alle so 6, 7 Jahre älter am Sportplatz. Mhm. Und es ging um 2 Kästen Bier. Was eigentlich auch schon abwegig war, weil wir waren ja alle 13 und so. Aber wie noch haben wir das Spiel gewonnen, relativ hoch auch. Und dann gab es auf der Rollschuhbahn, das ist so eine ganz berühmte Institution im Sportpark Neu-Isenburg, eben mit einer Kneipe, aber eben auch einer Rollschuhbahn, wirklich einer realen und sowas. Und dann haben wir diese 2 Kästen Bier bekommen, und zwar im glühenden Sommer. Es war knalleheiß, wir hatten gerade 90 Minuten Fußball gespielt und ich habe auf Ex eine Flasche Bier getrunken. Und ich war so besoffen innerhalb von 5 Minuten, dass ich auf den Tisch gestiegen bin und habe eine Rede gehalten. Leider gab es damals noch keine Handys oder vielleicht auch zum Glück. Wird nur überliefert. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich muss eine Viertelstunde lang gequatscht haben, den letzten Scheiß geredet haben. Bin dann irgendwann vom Tisch gefallen. Bin gerade noch so aufgefangen worden. Bin dann hab versucht, mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. Mein großer Bruder war dabei, der hat dann später erzählt, ich bin immer alle 2 Meter mit dem Fahrrad immer in so Beete reingefahren, bei dem Dings kommt. Und dann bin ich nach Hause gekommen, und dann ist mir schlecht geworden, dann habe ich das Fenster aufgemacht, mein Zimmer ging zur Straße hin, und dann kam die Witwe Kohl vorbei, die wohnte über uns. Das hat mein Bruder mir erzählt, ich weiß es nicht mehr. Und die sagte nur, Henny, was ist denn los? Du guckst aus dem Fenster, geht's dir gut? Und so, und dann habe ich so, ja, und sagst du, du bist so blass, und dann hätte ich einfach nur losgekotzt.
Ach, genau.
Da wir mittags Klöße gegessen haben, hätte ich einfach nur so halbe Klöße, wäre dann so an der Auswahl so runtergelaufen. Und das war mein erstes Alkoholerlebnis.
Direkt so richtig mit Kotzen und so.
Ja, ja. Und das hat auch tatsächlich zur Folge gehabt, dass ich danach nicht mehr so interessiert war. Also ich meine, klar haben wir natürlich, ich habe bei den Rodgermonde schon lange gespielt, das ist eine Band, die gerne gefeiert hat und getrunken hat, aber so richtig so krasse Alkoholgeschichten wenig. Also haben wir nicht viel vorzuweisen.
Ich auch nicht. Ich trinke auch seit Pandemiebeginn eigentlich gar nichts mehr. Hab immer mal wieder so manchmal so Momente gehabt, wo es dann eher so um so ein Feierding ging. Aber ich muss auch sagen, ich bin kein großer Trinker. Meine ersten Trinkerfahrungen waren auch immer, also es war halt nie so dieses, oh, es ist alles so witzig, sondern es war immer irgendwie doof. Irgendjemand ist immer irgendwas Schlimmes passiert. Es war auch damals natürlich hier im Rottgau mit diesen ganzen Vereinsheimen, wo es ja auch einfach, wo Handball ja auch nur dritt- und viertrangig ist und eigentlich nur saufen und irgendwie allen einmal im Monat die Freundin tauschen, das ist ja eher das Vorrangige. Und so, da ging halt, was da alles, wer sich da gekloppt hat, wer sich da die Zähne am Bordstein ausgeschlagen hat, weil er mit dem Fahrrad hingefallen ist, es war wirklich einfach nur zum Abgewöhnen. Ne? Also was da drauf gucken, war es immer nur so, das will ich nicht. Deswegen habe ich mich da immer ein bisschen im Zaun gehalten und habe in meinem Leben wenig Alkoholexzesse gehabt, womit ich auch ganz gut zufrieden bin. Also ich finde das okay, dass man, weil voll viele Leute, da ist es ja wirklich so, du sagst, du trinkst nichts. Also wenn ich habe wirklich Leute, wo ich sage, ich trinke nichts, dann werde ich angeguckt, als hätte ich gesagt, ich spritze mir täglich Heroin. Also es ist ja für viele Leute wirklich ein riesen No-Go, dass man nichts trinkt. So, das ist ja wirklich ganz, ganz krass so. Aber ich finde das super enttäuschend, dass das so verpönt ist, nichts zu trinken.
Ja, das gebe ich dir
also, dass
recht.
Es auch Leute gibt, bevor ich jetzt, als ich nochmal irgendwann so kurz so eine Single-Phase hatte, mit auch mal versuchen, jemand anderen kennenzulernen und sowas, gab es jemand, der hat gesagt, du könnt ja mal ein Bier trinken gehen. Und ich sage, trink kein Alkohol. Und er hat gesagt, dann will ich dich nicht sehen.
Ja, im Ernst. Ja,
2-mal ist das vorgekommen, dass Leute gesagt haben, wie, du trinkst nichts. Und da war ich so, ich trinke halt nichts. Und dann dachte ich mir so, ist doch mega geil, zu sagen, ich trinke nichts. Du trinkst nichts? Nee, ich trinke nichts. Ja, dann.
Kein Interesse.
Match aufgelöst.
Boah.
Da war ich so, wow, okay,
ich mein,
cool.
Wer weiß, für was es gut war, ne?
Ja, natürlich, alles, also es ist alles so, wie es jetzt ist. Aber es war trotzdem so, in dem Moment war ich so, wie kann man mich denn deswegen ablehnen? Also ich habe gesagt, ich trinke nichts.
Ja.
Keine Ahnung. Aber so ist es halt. Es ist halt gesellschaftlich so anerkannt, aber naja, ich bin da, wie gesagt, raus. Und ich finde, es ist auch absolut cool. Also ich finde es immer noch nach wie vor viel cooler zu sagen, ich sauf nicht so viel, statt zu sagen, hör doch mal wieder hier, müssen wir wieder richtig trinken und sowas. Also kann ich nichts mit anfangen. Aber muss jeder handhaben, wie er will, ne? Na das gut. Deswegen habe ich jetzt auch nicht so eine tolle Saufgeschichte, deswegen lass uns doch.
Ich wollte auch nur mal, also mal bei dem ersten Mal halt eben der erste Rausch, an was man sich manchmal erinnert oder so. Und bei mir war es halt, wie gesagt, dieses legendäre Fußballspiel.
Ja, bei mir war es dieser eine einzige grausame Drogenrausch. Allein in Holland, im Bergen an See, wo ich einfach nur ins Meer laufen wollte am liebsten. Also wirklich furchtbar.
Okay, gut. Dann lass uns mal über, vielleicht was Erfreuliches reden. Was war dein erstes amtliches Konzert?
Boah. Bei mir verschwimmen natürlich Konzerterinnerungen immer sehr, weil ich natürlich durch deinen Job super früh auf Konzerte mitgenommen wurde. Und dann später war ja Mama auch nochmal mit einem Konzertveranstalter zusammen. Deswegen habe ich natürlich wahnsinnig viele Konzerte erlebt. Entweder waren das Monoton-Sachen oder sowas, ne? Und auch immer hinter den Kulissen. Das ist gar nicht so einfach. Aber wenn ich so sage, das Konzert, auf das ich mich wirklich gefreut habe, wo du mir auch eine Karte für geschenkt hast, dann war es Michael Jackson im Waldstadion, als ich 7 war oder so. Da waren wir zusammen, da weiß ich noch, da war ich bei dir. Es war kein Tag war mehr 90er, weil du hast an dem Tag mir gezeigt, dass du dir ein Super Nintendo gekauft hast, der gerade frisch rauskam. Dann hast du mich erstmal irgendwie noch eine Stunde von Super Nintendo Super Mario World spielen lassen. Das war so, und dann ging es weiter und dann sind wir zu einem Michael Jackson Konzert gefahren und das war einfach, hätten wir an dem Tag noch Kevin Allein zu Hause geguckt und Michael Jordan spielen, hätten wir glaube ich die 90er
Michael an einem Jordan Tag getroffen.
Michael Jordan getroffen, hätten wir an dem Tag glaube ich einfach die 90er an einem Tag erlebt. So. Und das war schon richtig, also
ja, und es war beeindruckend.
Ich weiß natürlich nicht mehr viel, weil ich war dann doch noch zu jung, aber ich habe auch nochmal irgendwann die Tourdaten und so gegoogelt und habe dann nochmal rausgesucht, wann das genau war. Und das war schon so das Krasseste. Also so Michael Jackson live zu sehen, ist ja trotzdem immer noch so, trotz allem für mich immer noch so wahrscheinlich der größte Popstar, den es jemals gab. Und den einmal live gesehen zu haben in Frankfurt im Waldstadion damals noch, hieß es ja noch Waldstadion, das war schon.
Bei den Eintracht-Fans wird es immer noch so genannt.
Ja, okay.
Wir reden nicht von der Deutsche Bank Park und so.
Ich weiß nicht,
machen
wie
wir
es heißt
nicht so
inzwischen.
Gerne.
Okay.
Im Waldstadion.
Machen wir nicht so
gerne.
Nee,
machen wir nicht so
wir
gerne.
Wir bei den Eintracht-Fans.
Genau. Wie Eintracht, die alten Puristen hassen das irgendwie. So.
Dann sagen wir bald, dann ist Waldstadion
ja cool. Ja, Waldstadion. So hieß es ja auch damals, ganz sicher.
Hast du noch bessere Erinnerungen an das Konzert? Weil du warst ja dabei.
Also ich weiß nur, dass wir an der Seite saßen und dass wir einen ganz guten Blick auf die Bühne hatten.
Ja, wir saßen seitlich, das weiß ich auch noch.
Genau, und dass Michael Jackson von unten durch den Boden, durch irgendeinen Aufzug auf die Bühne kam und dann einfach da erstmal nur stand. Und dann sind wir einfach erstmal alle
ausgerastet,
erstmal so 5 bis 10 Minuten lang. Und das kann ja auch nicht jeder. Ja?
Nee.
Und das war einfach so, der kam einfach und da bin ich. Ich mache erstmal nichts. Und dann vielleicht so nach 8 Minuten das erste Mal so an den Hut gefasst oder so und dann sind wir alle nochmal ohnmächtig geworden und nach einer Viertelstunde hat es vielleicht mal am Arsch gekratzt, dann sind wir nochmal alle total ausgerastet und so ging die erste Stunde irgendwie eigentlich
ohne relativ
easy rum und es war halt wirklich Heldenverehrung und
er war damals das Größte, was es gab.
Ja.
Ich weiß nur noch, dass bei Thriller wahnsinnig viele Skelette auf der Bühne waren, das habe ich noch so, das ist noch so ein Bild, was ich in meinem Kopf gebrannt hat. Ansonsten würde ich diese Show nochmal wahnsinnig gern sehen. So, ich würde also nochmal gerne irgendeine Aufzeichnung oder sowas sehen, weil das würde mich schon mal interessieren, wie das damals so war. Naja, aber auf jeden Fall, ich finde das als erstes Großkonzert auch schon nicht schlecht.
Das ist absolut. Wenn mein erstes richtiges Konzert war Michael Jackson, cool. Da wir bei Sony waren mit Badesalz, waren wir später nochmal bei einem anderen Michael Jackson Konzert. Ich glaube, das war nicht das. Wir waren nochmal in München und ich glaube, ich habe sogar 3-mal Michael Jackson gesehen. Und einmal durften wir zur Goldverleihung mit in so einen Raum hinten. Und dann standen wir so mit so einer kleinen Gruppe, mit so ganz privilegierten Leuten, Und dann kam Michael Jackson raus und so, hi, so ganz schüchtern und so. Und dann haben sie ihm dann die Platin, nicht Gold, Platin natürlich, Platin-LPs überreicht und wir standen so.
Die Geschichte kenne ich gar nicht, das
und
ist ja
Gerd
insane.
Sagte dann immer, das ist Michael Jackson, wirklich, der ist da wirklich. Und ich sage, ja, ich sehe es doch. Und dann, hi Michael. Und er hat dann so, hi. Und ganz kurz, und wir, oh, das war so.
Ach du liebe Zeit, das wusste ich gar nicht.
Ja,
das ist
ja. Also wir haben ihn nicht berührt oder jetzt Hand gegeben oder so, wir waren so ein paar Meter weg, aber es war.
Ach. Okay, war wow,
so eine
das ist krass.
Göttergleiche das ist Begegnung, wenn ich mal ehrlich bin.
Hi.
Ja.
Krass.
Genau. Okay. Mein erstes Konzert war Jazz Total, was ja auch jetzt sag mal vom Namen her schon mal nicht schlecht ist, aber tatsächlich auch eine sehr eigene Geschichte, weil da war ich, glaube ich, 14 und es war klar, ich darf mit zum Jazz Total Konzert. Ich hörte die damals auch schon, ich fand das cool. Und dann bin ich erstmal, weil ich keine Klamotten hatte, wohnten in einem Sechsfamilienhaus, bin ich dann hoch zu Silly Kong, hieß meine in Anführungsstrichen große Schwester, also die war einfach nur Nachbarsmädchen, aber das war so gefühlt meine große Schwester, die mich auch immer auch beschützt hat und immer für mich da war. Die hat mich auch später zu meinem ersten Fußballspiel mal gebracht und so. Und die hat mir dann gesagt, ja, du kannst jetzt da nicht so normal in deinem normalen, und dann hat die mir so eine, ich glaube, eine hellblaue Felljacke gegeben. So, ich hatte und dann noch eine Sonnenbrille und noch eine Kette und so, also damit ich irgendwie so konzertmäßig so aussah. Dann bin ich auch anders gelaufen, als wir aus dem Auto gestiegen, bin ich dann so einen VIP-Gang gegangen und so bin so cool da rein mit 14 so.
50 Cent.
So möchte gern für Arme.
50 Pfennig.
Und dann stand ich da in der Jahrhunderthalle war das, genau, die auch nicht bestuhlt war, die war komplett ausverkauft und auf einmal tat es einen Schlag oder mehrere Schläge und dann haben einfach Leute, die nicht mehr reingekommen sind, die Scheiben eingeschlagen und haben die Glaswand von der Jahrhunderthalle, die damals wirklich komplett verglast war, eingedingst und sind da reingeströmt. Tausende. Also die Halle, ich glaube, da passen, glaube ich, unbestuhlt, ich sag mal 5.000 Leute rein. Ich würde mal sagen, es waren 10.000 drin.
Ach du liebe Zeit, was?
Und die Ordner waren völlig überfordert. Es gab Schlägereien noch am Dingsbund. Dann irgendwann hat man aufgegeben, weil die haben einfach die Scheiben eingeschlagen, riesige Stinks und sind dann einfach alle da rein. Alle, die kein Ticket mehr bekommen haben. Und das war mein erstes Rockkonzert. Ich habe da oben gestanden als 14-Jähriger und guckte da hin. Mein Bruder mich dann so in den Arm genommen. So, ja, bleib mir am besten hier stehen. Ich habe mich natürlich fast eingeschissen. Ja, und dachte dann so später so ist es anscheinend ja immer bei Rockkonzerten. Also ich habe echt eine Zeit lang gebraucht,
sagen,
das Trauma
nicht so,
aufzuarbeiten. Ja, das war echt krass. Konzert war dann trotzdem auch beeindruckend. Ich weiß noch, dass dann irgendwie auch irgendwann alles egal war, aber da reden die Leute heute noch davon. Also das berühmte Jazz Total Konzert in der Jahrhunderthalle, wo man mal kurz irgendwie die Seite weggefriemelt hat. Das war schon irgendwie krass, ja.
Okay, aber wer verglast doch eine Halle? Also ist ja auch...
Ist heute auch nicht mehr. Nicht mehr
also
so.
Ist ein bisschen warum ein bisschen naiv.
Bisschen mehr Wand, wenn ich das richtig
heftig
weiß. Ja.
Heftig.
Ja. Das war mein erstes
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Konzert, ja.
Tolle Erfahrung.
Ja, und wo wir gerade dabei sind, weil ich gerade Silly erwähnt habe, die war es auch, die mich zu meinem ersten Fußballspiel gebracht hat. Ich war, das ist jetzt für dich vielleicht ein bisschen langweilig, weil du dich für Fußball nicht interessierst.
Kann ich dir dafür gleich als Ausgleich meine erste Star Wars Erfahrung erzählen? Dann,
genau, oder? Das ist genau. Ich war großer FC Köln-Fan, weil ich einen Fußballer, der hieß Wolfgang Overath, war ein Nationalspieler, den kannte ich aus dem Fernsehen, ich war total begeistert von dem. Und dann las ich irgendwo in der Zeitung, dass der erste FC Köln in Frankfurt spielt. Und dann hat mich Silly zum Stadion gefahren, hat mich dann abgesetzt, ich habe mir dann meine erste Karte gekauft, spielte selber auch schon Fußball, ich war dementsprechend fußballaffin. Und dann bin ich da rein spaziert und dann spielte Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln. Und dann habe ich Jürgen Grabowski und Bernd Hölzmann, die Namen dürften dir vielleicht noch ein bisschen was sagen, sind damals große Nationalspieler von Eintracht Frankfurt gesehen. Jürgen Grabowski, habe die das erste Mal gesehen und bin an dem Tag wirklich so verzaubert worden von den beiden, weil die so technisch so ansprechend gespielt haben, dass ich tatsächlich raus bin am Spiel und habe meinen FC Köln-Schal an den Zaun gehängt und habe mir dann von meinem Taschengeld einen Eintracht Frankfurt-Wimpel gekauft. Voll opportun. So wie quasi als Katholik in den buddhistischen Tempel rein und als Buddhist wieder raus.
Genial.
Ja, aber es ist zumindest bis heute geblieben. Ich habe dann nicht nochmal gewechselt. So ist meine Liebe zur Eintracht entstanden.
Deine Liebe zur Eintracht ist ein bisschen synchron zu meiner Liebe zu Star Wars. Deswegen muss ich natürlich auch kurz meine erste
Auf
Star Wars Begegnung. Ich hatte damals einen Kumpel, der war schon im Star Wars Fieber und ich habe da gar nicht so einen Zugang zu gehabt, weil ich Science Fiction eigentlich gar nicht so mag. Ich bin ja gar nicht so ein großer Science Fiction Fan tatsächlich. Und dann hatte er gesagt, er wünscht sich was von Star Wars zum Spielen. Und dann bin ich damals mit dem Fahrrad ins Rufe Kinderland hier gefahren und wollte so Hasbro Figuren, damals noch Kenner, und wollte so Action Figuren haben. Und dann hatten die das nicht. Und dann hatten die was anderes Cooles. Und das war so ein halber Todesstern mit so kleinen Figuren dabei, so Micro Machines mäßig. Und dann habe ich das gekauft und habe ihm das geschenkt. Und Nick war ein Arsch. So, und hat dann einfach dieses Paket aufgemacht, hat das ausgepackt und sagte so, interessiert mich nicht, finde ich scheiße. Und hat es mir einfach so hingeschmissen. Also ich wollte eine Actionfigur, so nach dem Motto, so wie der dicke Dursley-Junge bei Harry Potter, so, ne? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Und dann habe ich das Ding wieder mit nach Hause genommen, war super traurig. Und dann habe ich da vorgesessen, habe mir das so angeguckt und dachte irgendwie so, ich finde es aber ziemlich cool. So, ich bin ja eh, ne, spielzeugaffin. Gut, ich habe einen Spielwarenladen. Aber ich war so, ich habe das so angeguckt und war so, genau. War so, das ist irgendwie cool.
Das ist so, entschuldige, aber das ist so wie wenn einer sagt, ich esse gerne, ich habe deswegen auch noch eine Pizzeria.
und dann habe ich gedacht so, ist mir aufgefallen, ich habe noch nie so richtig Star Wars geguckt. So irgendwann mal so im Vorbeilaufen lief der mal so auf Sat.1 oder sowas. Also ich habe gedacht, ich muss irgendwie gucken. Dann bin ich zur Videothek gefahren und habe mir den ersten Film ausgeliehen auf VHS. Und
Entschuldige, einhaken, wie viel gab es damals schon?
Damals gab es 3.
Okay.
Also das war 96, das war kurz vor dem 20. Geburtstag von Episode, also von dem allerersten, okay, Star Wars. Und da gab es so eine gewisse THX-Variante, okay, auf VHS irgendwie. Alles, und dann habe ich mir den ausgeliehen und war komplett, also ich habe den geguckt zu Hause und habe auf einmal, es hat wie ein Schlag getan in meinem Kopf. Es war wirklich so krass, das ist das Krasseste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Was mich aber verrückt gemacht hat, beim ersten stand ja damals schon davor Episode 4. So. Und dann war ich so, und dann bin ich in die Videothek zurückgefahren und hab gesagt, ich will die anderen 3. Und dann haben die gesagt, es gibt keine anderen 3. Ich sag, es muss doch 3 geben, der heißt doch nicht 4. Und das war aber das Ding, der hieß halt 4, weil Episode 1, 2 und 3 fingen ja dann erst, kam ja dann erst 3 Jahre später, kam ja dann Episode 1 ins Kino. Verwirrend. Und dann bin ich voll, das hat mich komplett wahnsinnig, mein innerer Monk ist ausgerastet. Dann bin ich aber mir dann natürlich noch das Imperium schlägt zurück, dann noch ausgeliehen angeguckt. Das war dann wirklich für mich das absolute, das hat mich dann komplett Knockout und dann noch die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und dann kamen die auch ein Jahr später zum 20. Geburtstag ins Kino. Und dann habe ich mir, ich glaube, Episode, also Eine neue Hoffnung habe ich bestimmt dann 6 Mal im Rottgau im Kino geguckt und Empire Strikes Back auch und Rückkehr der Jedi-Ritter nicht so oft, weil ich den nicht so mag, komischerweise. Aber das war dann so. Und dann krass, von dem Zeitpunkt an war ich, und als dann Episode 1 rauskam und sowas, den habe ich ja dann auch irgendwie als Raubkopie, den hat man ja damals aus Amerika bekommen und dann, glaube ich, allein als Raubkopie schon 15 Mal geguckt und 4 Mal im Kino. Und naja, seitdem ist es bin ich infiziert. Ich vergleiche das immer gerne mit Fußball, weil Star Wars ja auch so ein Thema ist, wo man sich auch sehr dran reiben kann und wo es ja auch viele Meinungen gibt und viele Leute auch
wie beim Fußball,
ja, himmelhoch jauchzen, aber dann auch direkt wieder, wenn sie verkacken, dann ist man so, und dann bin ich immer so, ich finde, man muss so, Star Wars muss man so lieben als Gesamtpaket, auch wenn es mal schlecht spielt. So, ne, wenn die Eintracht sehr schlecht gut spielt, musst du ja auch so, kannst du ja auch nicht sagen direkt so, ja.
Nein.
Sondern das nein, muss nein, man
das
dann...
Und, mal treu, das hat was mit Treue zu tun.
Ja, genau, es hat was mit Treue zu tun. So, deswegen, für mich ist Star Wars wie ein Fußballverein.
Ja.
So, ich bin Star Wars immer treu, auch wenn die Scheiße bauen, auch wenn mal eine dumme Obi-Wan oder eine blöde Boba-Serie rauskommt. Ich bin trotzdem so, es ist mein Star Wars, die bedeuten mir die Welt seit, keine Ahnung, seit 96. Und deswegen ist mir das Franchise so unfassbar wichtig. Und deswegen ist es für mich, das ist für mich das absolute Pendant zu deinem Fußball, zu deiner Fußballliebe. Mhm. Ja.
Kann ich was mit anfangen, ja, dass man eben auch dann, auch wenn mal irgendwie mal einer, wenn mal Käse kommt irgendwie, dass man trotzdem,
muss man.
Ist bei mir
dafür
so.
Wird man ja auch wieder mit anderen, ja, Sachen belohnt, so, ne? Das ist halt immer ein Auf und Ab so. Man würde sich natürlich freuen, wenn die Kontinuität an guter Qualität irgendwie größer wäre, aber manchmal ist es dann
aber einfach. Das geht halt nicht, das geht ja im Fußball auch nicht, also es sei denn, bis halt Bayern-Fan irgendwie, die dann irgendwie 11-mal Meister werden, aber das ist ja auch langweilig.
Ja, ist auch langweilig.
Also Frankfurt ist viel spannender.
Muss ja ein bisschen reiben mit seinen
Sachen. Ich habe noch nie bereut, Frankfurt-Fan zu sein, obwohl wir wirklich lange Zeit irgendwie nichts gerissen haben, außer mal ein paar DFB-Pokal-Endspiele gewonnen, aber deutsche Meisterschaft ist immer noch in weiter Ferne. Aber das ist egal. Also ich finde das wirklich ohne Scheiße. Ich finde es total schön, Eintracht-Fan zu sein. Ich liebe das mit all den Brüchen und dem Dings. Ich meine, klar, als wir die Europa League gewonnen haben, hast du ja sogar, das fand ich übrigens mega goldig, dass sogar du, der du mit Fußball ja nichts zu tun hast, mir am nächsten Morgen gratuliert hast. Das weiß ich, werde ich dir nie vergessen. Das war echt, das war wirklich, ja, ein...
Obwohl ich wusste, das ist so, dass irgendwas, da ist gerade was ganz Wichtiges passiert.
Ja. Das
so.
War, das muss ich auch noch ganz kurz erzählen, weil das gab ja dann zwei, das wurde ja im Elfmeterschießen entschieden. In Sevilla, die Eintracht spielte im Endspiel um die Europa League gegen Glasgow Rangers und es gab ein Elfmeterschießen. Und das war das erste Eintracht-Spiel in der 40-jährigen Geschichte von Badesas, das ich mit dem Gerd geguckt habe. Weil wir haben an dem Tag vorher Radio gemacht. Ach, im Keller. Wirklich? Und der Gerd hat gesagt, stört sich, wenn ich bei dir bleibe und es mit dir gucke. Also so rücksichtsvoll. Und ich sagte, nein, ich gucke. Und dann hat Barbie noch da und wir haben das zu dritt geguckt. Und dann ist aber sie irgendwann ins Bett und dann habe ich mit Gerd alleine gesessen und dann kam in Verlängerung Verlängerung, dann gab es das, das Elfmeterschießen. Und dann saß ich allein mit Gerd da und dann kam der letzte Elfmeter, der, wenn der Eintrachtspieler den verwandelt, Boré, dann sind sie Europa League. Und ich konnte nicht mehr. Und ich dachte, Gerd, kann ich zu dir kommen? Der saß so vorne im Sessel. Ich sag, wie? Und sag, ich brauche eine Hand. Er sagt, ja. Und dann bin ich hin, dann hat er meine Hand gehalten, während der Elfmeter ist. Badesalz saß vorm Fernseher und er hat meine Hand gehalten. Und dann hat Boré das Ding verwandelt. Dann ist Gerd aufgesprungen, hat mich umarmt und ist mit mir durchs Zimmer gehüpft. Das ist ein so epochales Erlebnis für mich, weil er Gerd mit Fußball überhaupt nichts groß zu tun hat, außer vielleicht bei WM oder EM so ein paar Länderspiele guckt, aber sich wirklich nicht interessiert, das eher duldet in meinem Fall, muss man echt sagen. Der hat da ein Tolerant, ich quatsche ihn auch nicht zu damit, also ich weiß, dass ich mit Fußball auch langweilen würde, will ich ja bei dir auch nicht machen, aber er weiß halt auch, was es mir bedeutet hat. Und das war wirklich, also das hat dieses Erlebnis, dass die Eintracht die Europa League gewonnen hat, was für uns, sagen wir mal, das Jahrtausenderlebnis ist, halt, hat das natürlich nochmal getoppt und in einen Zustand des nie vergessens könnens gehievt, ja.
Super schön.
Ja. Weil du gerade erzählt hast mit den Filmen, vielleicht noch mein erster Kinofilm war tatsächlich, also wir wollen ja nicht über Filme quatschen, will ich jetzt auch gar nicht inhaltlich, aber war tatsächlich Dschungelbuch.
Ja.
Das Dschungelbuch, der Original-Trickfilm. Und zwar, das Kino war so zwei Straßen weiter von da, wo ich gewohnt habe.
War das gleiche Kino wie das andere Kino?
Nee, ein anderes. Das war das Bali, wie hieß das. Da ist heute ein Supermarkt drin. Und da bin ich rein und das war mein erster Film allein. Ich weiß gar nicht, ob ich vorher mal, vielleicht war ich mal in irgendwelchen Kindervorstellungen, an die kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich kann mich überhaupt nicht an irgendwelche Kinderfilme erinnern, wo meine Mutter mit mir drin war. Aber da bin ich alleine reingegangen ins Dschungelbuch und hatte wirklich dieses Erlebnis, das roch auch so nach diesen Polstern. Und dann hatte ich auch immer Geld für die Eisfrau, wenn die dann in der Pause kam. Ich durfte immer dann so Konfekt kaufen oder Gummibärchen und so. Und dann habe ich Dschungelbuch gesehen. Und weil ich das so schön fand, bin ich 6 Tage lang jeden Tag in den Film reingegangen.
Genau.
Ich konnte mitsprechen am Ende und immer Dschungel. Und die Stimme kam und ich sank da immer hin. Ich habe diesen Film eingeatmet. Das war mein erster Kinofilm. Und hat tatsächlich meine Liebe zum Kino auch geebnet, weil ich auch dieses Kinoerlebnis halt dann auch so schön fand. Ich gehe viel zu selten ins Kino eigentlich. Eigentlich mag ich Kino wahnsinnig gern.
So doof, weil wir eigentlich in der Region ja relativ nah an uns Kinos sind. Also allein mit Rottgau sind wir einfach schon mit 2 Kinos gesegnet, wo man einfach auch meistens die Blockbuster gucken kann, die es gerade so gibt.
Ja, ich kann das nicht näher erklären, außer dass ich selbst vielleicht auch mal zu viele Sachen machen, vielleicht zu viel am Wochenende, wo man es vielleicht eher mal macht, dann oft auch gespielt habe, also selbst Auftritte hat und so in den letzten Jahren nicht so dazu gekommen bin. Ich war viel zu wenig im Kino. Ich war auch zum Beispiel 100 Jahre nicht mehr im Autokino, wo ich das auch mal früher cool fand.
Ja, das ist, glaube ich, so als Erlebnis ganz cool. Also entweder um hinfahren zu fahren und zu knutschen oder einfach nur mit Freunden da zu sitzen und zu fressen oder sowas, ist, glaube ich, ganz cool. Aber ich finde, als atmosphärisches Erlebnis fürs Kino ist es nicht so.
Das stimmt.
Also
das stimmt.
Ich habe da mal eine Zeit lang immer mit meinem Kumpel Mark Miller, schöne Grüße, habe ich da immer gesessen und wir haben immer diese Double Features geguckt. Und dann sind wir immer vorher, das war so, da hatten wir gerade so Autos 9, da waren wir so 18, 19 und meistens lief dann vorher immer sowas Normales, so School of Rock oder sowas und dann lief aber danach noch immer ein Horrorstreifen, sowas wie Silent Hill oder irgend so ein Kram. Und dann haben wir uns jeden Freitag, sind wir dahin, haben uns bei Burger King, beim McDrive in Dietzenbach und sind wir mit so riesen Tüten hingefahren, haben die alle hinten rein und dann saßen wir und dann haben wir noch die Filme geklotzt und irgendwann haben wir einen Trick rausgefunden. Weil wir waren ja arme Schüler und die hatten immer so, wenn du Double Feature geguckt hast, hast du immer so ein Ticket bekommen. Das solltest du vorne reinlegen, es wurde dann so kontrolliert. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass das Ticket immer das gleiche ist. Dann haben wir natürlich immer nur den ersten Film bezahlt, dann haben wir den zweiten, dann haben wir immer schön die Tickets rein, dann haben wir über Wochen hinweg, haben wir das Autokino, haben wir 2 Filme ergaudert, haben wir nur einen bezahlt. Ja,
wow.
Schöne Grüße als Autokino.
Ja, genau. Erinnert mich, weiß, was ich gemacht habe, als ich zur Eintracht gegangen bin. Ich hatte nie Geld für einen Sitzplatz, das war zu teuer.
Ja.
Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, das waren damals Karten, so bunte große Karten mit den jeweiligen, also sagen wir, die Lila waren die Haupttribüne, teuerste oder gehen gerade, auf jeden Fall, und die wurden so abgerissen und die Ordner haben dann die abgerissenen Teile, diesen Streifen, in so Papierkörbe getan, die hingen an den bei den Eingängen. Und irgendwann sind wir nach dem Spiel, wenn keiner mehr kontrolliert hat, sind wir rein auf die Tribüne und Leute haben teilweise auch mal ihre Karten weggeworfen, dann haben wir die gut erhaltenen, haben wir aufgesammelt, dann sind wir zu diesen Papierkörben, haben die Abschnitte geholt, haben die zu Hause mit Tesa dran geklebt und perforiert. Und dann war die Mutprobe, dass man mit diesen quasi gefälschten oder zusammengeklebten Tickets von Spielen, die schon längst gewesen sind, auf die Tribüne kommt. Wir haben Eintritt bezahlt, Stehplatz, aber dann war der Sport, mit diesen Karten auf die Tribünen zu kommen. Und das war herzschlagmäßig. Oft. Oft. Und manchmal auch nicht einmal. Immer. Nee, manchmal nicht. Ich weiß noch, einmal so Dings. Hatte ich eine Karte, ich sag mal, da stand drauf, erster FC Kaiserslautern, wir spielen aber gegen Bayern München oder sowas, und dann bin ich da rein und dann wollte der Typ das so abreißen, ich bin im Dings, und dann war aber das Tesa nicht genug perforiert. Und dann guckt er drauf, was ist denn das? Kaiserslautern, komm her, du Drecksack! Und dann hat er mich so gepackt. Aber die hatten natürlich auch keine Zeit, einen abzuführen, weil ja, die...
Weil wir haben mega viel zu tun.
Viel auch. Zu tun. Und dann ist man, und dann war es wirklich, dann hatte man das Bündel, so, dann hatte man noch mehr, und dann war man so nach dem Motto, jetzt probieren wir es zwei Tore weiter. Und da warst du aber schon natürlich, sag mal, durch das Erwischtwerden schon eigentlich schon relativ nervös irgendwie.
Was? Mut?
Ja, das war...
Mutige Buben. Mutige Buben.
Leicht fatalistisch, das fällt mir gerade auf jeden Fall ein. Sowas als Pendant zu deinen Top. Ja, wir haben ja trotzdem Eintritt bezahlt. Das hat ja,
eigentlich haben wir unseren...
Wir haben ja niemals wirklich nicht schlimm geschadet. Irgendwie.
Nein, ach, das ist auch verjährt.
Ja, genau, das ist verjährt, genau. Das
ist alles verjährt.
Genau, alle bei der ganzen Connection zur Eintracht jetzt gerade einfach ja. mit einem kleinen Geständnis zerbombt. Genau. Ja, hallo, hier ist Axel Hellmann. Ich wollte nur sagen, das Stadionverbot.
Das bis Stadionverbot. Leben
zu Ende, aber viel Spaß bei Kickers Offenbach. Genau.
Genau. Sehr schön. Was hast du noch auf deiner Liste?
Erstes Haustier. Ist mir noch eingefallen. Aber ist nicht eigentlich, ehrlich gesagt, weiß ich noch, welches Tier das war, aber es ist eigentlich nicht richtig, so richtig spektakulär. Das heißt, nee, also mein erstes Haustier war eine Katze, meine Mutter hat damals im Schuhgeschäft gearbeitet und diese Katze lag auf einmal im Fenster vom Schuhgeschäft. Keiner weiß, wie die da reingekommen ist. Und auf einmal kam eine Kundin vorbei und sagte irgendwie, bei ihnen im Schaufenster sitzt eine Katze. Und dann hat meine Mutter diese Katze da rausgeholt und hat dann rumgefragt und in der Nachbarschaft und keiner kannte die Katze. Und hat sie mit nach Hause gebracht. Und die hieß Rotznas.
Rotznas.
Weil die so eine nasse Nase hatte immer. Der lief immer die Nase, also hieß die Rotznas. Und das war tatsächlich, die blieb auch gleich mit das älteste Tier, was ich je hatte. Ich glaube, die ist 22 geworden. Ja.
Ach du liebe Zeit.
Rotznas ist eine richtig alte
22 Katze. 22 Jahre. Genau. Krass, okay, ja. Wow. Ja, mein erstes Haustier, ich habe nicht so viele Haustiere in meinem Leben gehabt. Mein erstes Haustier war der Hase Dupp. Mama hat gesagt, wie soll er heißen? Und ich war anscheinend ein dummes Kind. Hab gedacht, Dupp. Nein, Dupp, aber dann heißt er Dupp. Und Dupp war ein süßer Hase, aber Dupp war auch so blöd wie sein Name und ist halt irgendwann, saß auf dem Bett mit mir und ist einfach irgendwann runtergesprungen, hat sich alle vier Pfoten gebrochen und musste eingeschläfert werden.
Och man, das ist aber
tragisch. Eine tragische Geschichte.
Ja, natürlich nicht lustig so. Gesicht, wie tragisch du das gerade findest.
Weil er einen dummen Namen hatte.
Dupp.
Aber
hat sich alle vier auch
mehr. Ja, das arme Häschen, ey. Ja, seitdem, das war so tragisch, ich meine, dann haben wir schon mal gesprochen, ne? Dann sind so viele Sachen passiert mit Wellensittichen, das kommen wir vielleicht nochmal irgendwann dazu, was die Mutter da, die alte Ghostbuster-Tante, was die da verbrochen hat. Nee, ansonsten hatte ich nicht so viel Haustiere. Das war immer nicht so ein.
Ja, vielleicht machen wir da nochmal irgendwie, also ich glaube, jetzt eine ganze Sendung über, oder eine ganze Folge über Haustiere ist wahrscheinlich nicht ergiebig, aber sagen wir, die Geschichte mit dem Wellensittich muss irgendwann nochmal.
Irgendwann, ja.
Ja, und auch die Geschichte mit dem Schildkrötenrennen, muss ich dann auch, aber das sind so Sachen, da werfen wir jetzt den Leuten nur so kleine Brocken hin.
Ja, irgendwie müsst ihr dranbleiben, gell? Ja,
müsst ihr dranbleiben, genau. jetzt mal vielleicht was Ernsteres, was mich aber wirklich mal interessieren würde.
Ja.
Weil ich darüber nachgedacht habe, weißt du noch, wann du das erste Mal in einer bedrohlichen Situation Angst hattest? Kannst du dich an sowas erinnern?
Einen ängstlichen Menschen zu fragen, wann er Angst hat, das ist...
gut, ich bin jetzt auch nicht frei von Ängsten oder von ängstlichen oder von
deine,
Sorgen.
Sag mir mal deine erste große Angst.
Kann ich dir sagen, meine erste große Angst war, da war ich mit meiner Mutter in Italien an der Riviera und habe einen Urlaub gemacht. Mhm. Und da waren so eine Clique von so, also ich war halt eben vielleicht, lass mich 10 gewesen, vielleicht war ich 8, vielleicht war ich 11, aber sowas um den Dreh rum. Und dann kam irgendwann, habe ich mich mit so Jungs angefreundet, die da so gespielt haben, so, die waren aber alle älter, haben Fußball gespielt und so, hat da mitgekickt und so. Und dann irgendwann kam einer von den Jungs und so, sagte dann zu meiner Mutter, ey, gerade so klar gemacht, irgendwie mit ein paar Brocken Englisch, dass ich jetzt mal... rausschwimmen, sie haben so ein Kanu oder sowas, irgendwie da so ein Boot irgendwie und würden ein bisschen aufs Meer und so. Und dann hat mein Bruder gesagt, ja, passt aber gut auf ihn auf und hab dann auch nochmal hier Schwimmflügelchen so sicherheitshalber bekommen. Es war zwar ein bisschen lächerlich, aber meine Mutter war halt so, wollte auf Nummer sicher gehen und dann bin ich mit dem alleine raus. Und dann sind wir relativ weit aufs Meer und dann hat er mir gesagt irgendwie Sharks. Hat er gesagt, hier Sharks, Haie. Und ich so, okay. Und sagte, you go in the water now. Und dann habe ich erst gedacht, der macht einen Spaß. Und dann wurde der total aggressiv und hat mich dann gezwungen, mit dem Paddel oder so, mich zu Dings, dass ich jetzt ins Wasser steigen soll, wo ich davon ausgehen musste, dass da Haie im Wasser sind. Da war ich 10 oder so, wie gesagt. Und ich habe geschrien und habe den angefleht und so, dass ich da nicht ins Wasser muss irgendwie. Und dann hat er mich gezwungen, ins Wasser zu steigen irgendwie. Und ich bin da rein wie zu meinem Begräbnis ungefähr oder bei der Hinrichtung.
Ach du liebe Zeit.
Und meine Mutter hat das aber von hinten, also vom Strand aus gesehen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und hat dann tatsächlich so Security-Leute, die sind dann da mit dem Motorboot, kamen die hin, als ich da im Wasser, der ist abgehauen, der Typ, und ich trieb da im Wasser irgendwie. Also ich war auch ellenweit weg vom Strand. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das gepackt hätte irgendwie. Und dann haben die mich halt da eben aus dem Wasser gezogen. Da hatte ich das erste Mal im Leben richtig Angst. Und wie du merkst, ich bin jetzt deutlich älter. Das ist jetzt weit über 50 Jahre her. Das ist fast 55 Jahre oder so her, dass ich mich noch dran erinnere. Da hatte ich das erste Mal richtig Angst.
Wow. Ekelhaft.
Ja.
Kinder sind grausam.
Ja, mitunter.
Furchtbar.
Ja, krass.
Ja. Nee, sowas hatte ich nicht. Du hast ja die Frage schon im Vorfeld gestellt. Ich glaube, diese Ängste, die ich dann später hatte, so da steckt so viel so Persönliches drin und sehr viel so Dinge, die passiert sind, die aber dann schon, glaube ich, zu ernst werden, um sie hier zu besprechen. Deswegen würde ich die Frage skippen.
Ich ging jetzt auch gar nicht, wir wollen jetzt auch keinen Angst-Podcast machen oder so, dass man jetzt auf einmal da vielleicht zu ausführlich nur über das eine redet oder so, sondern es war jetzt einfach nur so bei dem Aufzählen, was hat man beim ersten Mal alles, was schießt einem so in den Kopf, das war bei mir so, als mich
hingesetzt. Mir fällt doch noch eine Sache ein, und zwar als Vivian frisch geboren war, meine Älteste, also nicht von meinen, ich habe ja drei Schwestern, zwei auf deiner Seite, einer noch bei Mom. Mhm. Und Vivian ist ja von den drei quasi die erste, die auf die Welt kam. 92. Und die hatte irgendwann, lag die mal im Bett in ihrem kleinen Kinderbett und hat die ganze Zeit geweint. Und ich habe die nicht ruhig gekriegt. Und war ja selber erst 8. So, und dann habe ich die halt irgendwie, wusste ich nicht, was ich mit der machen soll, und dann habe ich die irgendwie rumgetragen und dies und das, und dann habe ich die immer so ein bisschen so geschüttelt, so, weil irgendwann wusste ich, aber dachte ich, vielleicht muss ich sie irgendwie, keine Ahnung, ruhig schütteln oder sowas, und dann hat Mama, hat das dann mitbekommen und meinte so, du kannst ein kleines Kind nicht schütteln, wegen den, also, so, sie hat das so mit den Organen oder so begründet. Und meinte so, sonst kann die sterben. Und dann hatte ich tagelang Angst, dass der Vivian was passiert, weil ich die als Kind zu doll geschüttelt habe. Was jetzt auch wahrscheinlich nicht doll war, so, aber also mit doll schütteln meint die wahrscheinlich, wenn du keine Ahnung was, aber nicht halt so. Aber da habe ich tagelang, habe ich gedacht, ich habe meiner Schwester was Schlimmes angetan, weil ich die zu lange im Kinderbett geschüttelt habe. Da habe ich bestimmt 2 Wochen Todesangst gehabt. Krass. So. Und dann war aber irgendwann so, ist alles gut, und dann war so, okay. Aber. Holy Christ. Das war ein ganz seltsames Gefühl.
Das glaube ich. Und das, wenn du dich da noch so gut dran erinnerst, dann hat das ja auch.
Wird mir heute noch schlecht, tatsächlich, krass, wenn ich daran denke. Weil ich mir immer denke, so gerade diese Verantwortung als 8-Jähriger, 9-Jähriger, 10-Jähriger gegenüber so einer kleinen Schwester und sowas, das ist gar nicht so easy. Mhm. So, auch so mit so Wehtun und sowas. Man wollte ja beschützen, aber man macht ja trotzdem irgendwie. Ist man ja auch doof.
Ja.
Ne? Deswegen, das war auf jeden Fall, davor hatte ich sehr viel Angst.
Okay.
Aber ihr geht's gut. Schöne Grüße. Ja,
das ist gut. Dann lass mich vielleicht mit was nicht so ernstem, oder vielleicht können wir das Thema damit beenden, weil ich würde dann gerne nochmal den Leuten und dir, ich meine, du kennst die Geschichte, das weiß ich aber...
Ich habe mir gewünscht, dass sie in dem Podcast nochmal erwähnt wird.
Ja, aber sie, genau, mein erstes Groupie. Und da kann ich wirklich sagen, das ist... anders gelaufen, als ich mir das damals vorgestellt habe. Ich erzähle jetzt die Geschichte meines ersten Groupies. Ich war in einer Band, die damals den politisch völlig unkorrekten Namen Mohrenkopf hatte. Aber das war damals irgendwie... Es war die Zeit. Hatte auch immer einen großen Schaumkuss, oder wie man sie jetzt so nennt, auf dem Plakat und so. Und war eine Coverband. Also sie hat so nachgespielt. Und ich spielte nicht als festes Mitglied, sondern ich war so ein bisschen so ein Backup. Ich habe bei ein paar Stücken Saxophon gespielt und immer mal zweite Stimme gesungen. Wenn ich Zeit hatte, bin ich mit. Und irgendwann riefen die mich an, sagen, hey, wir spielen morgen Abend im Vogelsberg. Mhm. Ich sage, okay, war eine Pizzeria, die alle paar Wochen haben die Freitagabends für die Jugend, haben die so eine kleine Bühne freigemacht, dann spielte eine Band und dann haben die halt auch besonders viel Pizzen verkauft und so. Und ich spielte bei denen mit, hatte damals so immer lange Haare und so und Nickelbrille und so und spielte Saxophon und auf einmal tauchte im Publikum ein Mädchen auf. Ich weiß noch, lange blonde Haare, so ein bisschen so ein Hippie-Kleid. Unglaublich schönes Gesicht und ich war so sofort schockverliebt. Er hat auch keine Freundin so. Zu dem Zeitpunkt war gerade solo und wir guckten uns nur noch an. Ich spielte nur noch für die und dann war das Konzert vorbei und dann haben wir da irgendwie gesessen und dann hab ich so geguckt. Dann kam sie auch und dann kamen wir ins Gespräch und so und dann dann haben wir halt, ja, dann Sabine und dann haben wir so halt eben, naja, ich war total aufgeregt, aber ich wusste auch nicht genau, wie, ich war mit meinen Kumpels, wir waren alle mit einem Bus da in Vogelsberg gefahren, ich wusste jetzt auch nicht, wie man damit umgeht und so. Und dann hat Sabine irgendwann gesagt, ja, was machst du noch? Ich sage, ja, wir sind noch im Nachbarort auf eine Fete eingeladen, wir gehen dann alle noch hin, hast du Lust mitzukommen? Sagt sie, nee, das geht nicht und so, aber vielleicht hätte ich auch Lust, statt auf die Fete zu gehen, mit zu ihr zu kommen, bis morgen früh. Und das war für mich... Da habe ich gedacht, deswegen mache ich Musik. Deswegen, jetzt ist es soweit. Ich habe ein Konzert gegeben in der ausverkauften Pizzeria im Vogelsberg und jetzt gehe ich mit einer bildschönen wildfremden Frau nach Hause und werde das erste Mal mit einer bildschönen fremden Frau Sex haben und das ist alles super. Und dann sind wir mit dem VW-Bus, die wohnte auch auf halber Strecke, haben die uns irgendwann an so einer Landstraße ausgeladen. Wir sind dann da beide raus und die Jungs sind alle so auf eine Fete. Also morgen Mittag sind wir wieder hier an der Stelle. Es fing an zu regnen in dem Moment. Und ich sage, wo wohnst du denn jetzt? Und ich hatte so für mich im Kopf gedacht, gut, wenn die jetzt sagt, sie nimmt mich mit nach Hause, dann hat die so eine kleine schnucklige Zwei-Zimmer-Wohnung, irgendwie sowas, irgendwie ist schon selbstständig so. Mhm. Und dann standen wir auf einmal an so einem Weidezaun und da war erstmal nur Weide und dann war, also am Ende der Weide war ein riesen Gebäudekomplex, ein Bauernhof. Und ich sage, und wo wohnst du jetzt? Sagt sie, ja, da unten. Und da war mir schon klar, also kleine schnucklige Zwei-Zimmer-Wohnung ist nicht irgendwie. Da sind wir über diesen Zaun da oder unter den Zaun so durch und sind dann so eine matschige Weide runtergeladen, die total nass war, es hat total gegossen irgendwie. Und riesen Rasen und so. Und dann kamen wir auf das Haus zu und auf einmal, ich sah auch schon, dass es da Licht brennt, auf einmal geht ein Fenster auf. Im Fenster erscheint gefühlt ein Kopf so groß wie Schwellköpfe beim Fasching. Also ein riesen Männerschädel und so eine Stimme schreit, Sabine! Und sie sagt, in Deckung, mein Vater stummt mich. Und bevor ich denke, fliege ich mit der Fresse in den Matsch und sagt, rühr dich nicht, der bringt dich sonst um. Und dann höre ich nur, Sabine, komm rein. Die Mutter und ich fahren mal in Urlaub. Du musst mir noch die Fußnägel schneiden. Und ich lag im Matsch. Und sie sagte, kein Mucks, wenn der dich sieht, bringt er dich um. Nochmal. Ich sag, kein
Mucks. Also wenn sie schon zweimal sagt, ist das wirklich wahr? Ja,
ich sag, ich hol dich gleich hier ab. Und dann lag ich da und dann höre ich so, jetzt komm mal rein endlich. Und so, ja Vater, ich komme ja schon. Dann war die weg. Ich weiß nicht, wie oft ich die Turmuhr habe schlagen hören, aber ich lag da gefühlt eine Stunde im Matsch. Irgendwann nach einer Stunde habe ich mal so langsam gedreht. Mittlerweile der Matsch war schon so halb festgefroren in meiner Fresse. Irgendwie nach einer Stunde oder länger kam sie dann und sagte so, wir gehen jetzt rein. Aber ganz leise. Und dann bin ich mit ihr da rein in das Haus. Ich stank nach Gülle. Ja, ich hatte voll in so einer Gülle, in so einer Güllebeet gelandet. Dann bin ich mit ihr da rein. Dann sind wir in das Haus rein. Also ich kann nicht erstmal ins Bad. Sagt sie, nein, wenn der das Wasser hört, du kannst nicht ins Bad. Ich sag, was, wenn ich pinkeln muss? Du kannst nicht pinkeln. Und dann sind wir an so eine Treppe hoch. Dann sind wir an der Tür vorbei. Da habe ich gehört, dahinter ist mindestens der Tyrannosaurus Rex vom Geräusch. Das war aber das Schlafzimmer ihrer Eltern, wo der Vater gerade geschnarcht hat. Ganz schlimm, sagt sie, kein Ton. Dann sind wir in ihr Zimmer rein. Das war am Ende des Gangs so ein ganz spärliches Zimmer mit einem Ein-Personen-Pritschenbrett. Ich stank nach Gülle, mir war schlecht. Ich wollte nur nach Hause. Meine Freunde mittlerweile wahrscheinlich auf der Party irgendwie gerade schon Champagner saufen, irgendwie geile Fete feiern. Und ich rannte ins Zimmer. Und dann hat sie dann gesagt irgendwie, ich sage ihm, wo schlafe ich? Und sagt sie, am sichersten ist unterm da. Und dann hat sie unter das Bett gezeigt. Dann hat sie mir noch so ein Kissen gegeben und irgendein T-Shirt zum Zudecken, also weil sie keine Decken hatten. Und dann bin ich unter das Bett gekrabbelt und sie ist dann auf das Bett irgendwie, hat dann noch sich umgezogen im Bad, kam dann in so einem Schlafanzug mit so Bärchen drauf, das habe ich noch so gesehen, ist dann ins Bett und hat dann über mir in diesem Bett gelegen. Und immer wenn sie sich gedreht hat, kamen die Spiralfedern so runter und drückt mir so ins Gesicht rein und so. Und ich bin dann so halb eingeschlafen, so völlig unbequem auf dem Holzboden. Und morgens um 6 ging auf einmal die Tür auf. Und dann sah ich nur so unterm Bett, wie so zwei Füße auf mich zukamen, Männerfüße mit frisch geschnittenen Fußnägeln. Und dann hörte ich nur, Sabine! Und ja, wir fahren jetzt die Mutter nicht. du musst mal wieder waschen, hier stinkt's ja wie im Güllebeet. Also, denkst du mal, ich da unten drunter lag. Also, der ganze Raum hat nach Gülle gestunken, weil ich mir zum Waschen kam. Und dann sind die irgendwann gegangen. Hab dann unten gehört, dann Auto, Tür und so, also dein Motor, und dann wusste ich, die sind jetzt weg. Und dann habe ich mich erstmal da rausgepellt, bin dann erstmal ans Bad, hab dann diese mittlerweile fest verkrustete Gülle aus meiner Fresse
weggewaschen. Ach du liebe Zeit.
Und bin dann runter in die Küche, hab mich dann da so ein bisschen bedient irgendwie, war völlig verzweifelt, es war vielleicht 8 Uhr oder so oder 7 und meine Kumpels, wir waren um 1 Uhr mittags verabredet, ich hatte noch eine lange Strecke vor mir. Irgendwann kam dann Sabine runter, fragte mich tatsächlich noch, na, hast du gut geschlafen? Was die zynischste Frage meines Lebens war. Und dann habe ich da gesessen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du halt einfach noch durchhalten bis 13 Uhr und dann esse ich halt noch was. Und so. Ich habe mit der auch kein Wort mehr geredet, ich war total angepisst, ich wollte auch mit der nie wieder was zu tun haben. Aber die Geschichte war noch nicht zu Ende, weil auf einmal so gegen 10 Uhr hörte ich auf einmal eine laute Maschine und dann sah ich so schon durch das Fenster eine Harley auf dem Hof halten. Dann geht die Tür auf, ich saß da, kam ein Typ rein. Genau wie der Vater, nur jünger, auch so ein Riesenschädel. Sabine! Sieht mich, sagt, wer bist du? Ich sage, ich bin der Henny. Und was machst du hier? Und damit kam sie dann immer noch in ihrem Bärchenschlafanzug da in die Küche rein. Und wieso hat meine Schwester noch einen Schlafanzug an? Was läuft hier? Und sagt, ich wollte nur mal, und woher kommst du? Und sag, ich habe gestern hier mit einer Band gespielt und wollte ein bisschen angeben, aber das hat natürlich genau einen Gegenteileffekt gehabt. Ne? Und dann hat er gesagt, hast du mit meiner Schwester, hast du die angefasst? Und sie sagt, nee, der hat nichts gemacht und so. Und ich sage, nee, ich wollte auch nur mal euren Hof kennenlernen. Habe ich dann irgendwie gesagt, warum auch immer? Und sagte, den kann ich dir zeigen. Dann hat er mich am Nacken gepackt, hat mich wie eine Handspielpuppe rausgetragen oder rausgeschubst und hat gesagt, hier, das ist der Hof, hat meinen Kopf dabei bewegt. das ist die Scheune, das und das da ist der Rasen. Und sag ich, oh, der ist aber ziemlich groß, der Rasen, der ist so groß wie ein Fußballfeld. Genau, und der muss mal gemäht werden. Und ich sag, okay, sagt er, und zwar jetzt. Und dann sag ich, viel Vergnügen, sagt er, gleichfalls. Und dann hat er mich mit wie die Handpuppe, hat er mich zu so einem Rasenmäher, und zwar so einem Handrasenmäher. Und hat mir gesagt, so, sagt er, bis Mittag muss das Ding hier gemäht sein. Dann habe ich mittlerweile war es knalleheiß, war total warm und durch den Regen vorher war das also auch noch so ganz, weißt du, so dieses Stickige. Und dann habe ich angefangen, diesen scheiß Rasen zu mähen mit diesem Rasenmäher und habe immer nur gedacht, wie viel Uhr wird es jetzt sein? Ich habe auch keine Armbanduhr und sowas. Und irgendwann hörte ich den VW-Bus meiner
ach,
Band irgendwann.
Liebe Zeit.
Und dann habe ich diesen Rasenmäher auf den Boden geschmissen. Ich hatte meine Tasche schon zum Glück, also das bisschen, was ich mit hatte, hatte ich irgendwie in der Nähe, meine Jacke, und bin dann einfach nur, habe die Jacke geschnappt, bin dann dem VW-Bus entgegen, hab schon geschrien, mach die Tür auf, bin dann ins fahrende Fahrzeug, bin ich dann reingesprungen, hab gesagt, mach die Tür zu und gebt Gas und haut ab irgendwie, und dann sind wir irgendwie dann fluchtartig aus dem Vogelsberg abgehauen. Und
heiliger Bimbam.
Und ich habe dann wirklich noch bis Höhe Neu-Isenburg habe ich immer noch geguckt aus dem Fenster, ob der irgendwann mit seiner
Harley mit so einer Schrotflinte.
Und das war mein erstes Groupie-Erlebnis.
Geniales Probeerlebnis.
Ja.
Ich habe die Geschichte ja heute nicht zum ersten Mal gehört. Ne? Ich bin immer noch gefesselt. Ich kriege immer noch Panik, wenn ich sie höre. Ich krieg richtig so Resident Evil-artige Beklemmungsgefühle.
Ich auch.
Und ich muss dir ehrlich sagen, was war denn eigentlich ihr Gedankengang, als sie gesagt hat, komm mal mit?
Das habe ich bis heute nicht begriffen.
Das ist ja es macht ja gar keinen Sinn, weil sie gar nicht die Möglichkeit hatte, in irgendeiner Weise ihres vielleicht in dem Moment existierenden Bedürfnisses nach Zuneigung, drücke ich es jetzt mal vorsichtig aus,
sehr
irgendwie nachzugehen.
Formuliert. Genau. Ja.
Wie soll das funktionieren?
Keine Ahnung. Sie hat auf jeden Fall, sie hat irgendwie rausbekommen, wo ich wohne. Sie ist irgendwann 2 Wochen später stand sie in Neu-Isenburg in meiner Bude, stand sie dann vor der Tür. Und ich habe sie sofort, ich hab die nicht mal reingelassen. Die stand dann da und so, hallo, ich wollte es wieder mit ihrem kleinen Körperchen, so, ich bin ausgebüxt zu Hause. Und da habe ich gesagt, komm mal mit. Und dann sind wir runter ins Auto, ich habe sie ins Auto gesetzt, habe sie sofort in Vogelsberg gesetzt, habe sie so sicherheitshalber 5 Kilometer von dem Hof entfernt aus dem Auto gelassen und habe sie zurückgebracht. Und danach haben wir nie wieder Kontakt. Das war Sabine, mein erstes.
Ach du liebe Zeit. Okay, und sie hat auch nie erklärt, also sie war dann einfach nochmal irgendwie so.
Ich habe mir auch nichts mehr erklären lassen, ich wollte auch nichts mehr wissen. Also
Vater hat ja auch nicht immer geredet oder sowas, keine Frage gestellt.
Nee.
Okay.
Nee.
Spannend.
Ja. Wenn ich heute irgendwo jemand Sabine ruft, selbst freundlich, zucke ich zusammen. Und fang an zu und renn weg. So, das war tatsächlich eine, die Geschichte meines ersten Groupies. Und ich glaube, damit haben wir das Thema erstes Mal flächendeckend abgedeckt.
Flächendeckend. Damit sind alle ersten Male abgearbeitet.
Ja, genau.
Fantastisch.
Und wenn es auch nur dazu dient, dass dieser Podcast vielleicht auch bei Leuten auslöst, was war denn eigentlich mein erstes Mal in dem oder dem oder dem Bereich? Ich glaube, das ist ja auch immer nur so ein Ding, dass man, das ist ja auch immer ein Effekt, auch wenn ich Podcasts höre, dass ich immer so ein bisschen, manchmal unterhalte ich mich auch mit, so im Geiste, ne? Wenn, ja, wenn da Leute quatschen und so. Und das ist ja auch der auch ein bisschen Sinn und Zweck. Und das wäre, also ihr könnt uns auch gerne, Sie können uns auch gerne schreiben, oder? Oder,
ja,
oder also in die Kommentare rein oder
jetzt
so.
Jetzt gerade, wo diese Aufzeichnung, gibt es noch kein Social Media.
Nein.
Aber bis dieser Podcast veröffentlicht wird, in ein paar Wochen, gibt es Social Media.
Genau.
Und dann könnt ihr da gerne...
Genau, zum ersten Mal. Das
erste
wird, und da können wir auch mal, wenn es richtig interessant ist und jemand was wirklich Spannendes, Interessantes reinschreibt,
kann man es auch vorlesen.
Ganz genau.
Aber hast du nicht noch, ich meine, wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit, eigentlich wollten wir mal so eine Stunde machen, jetzt sind wir ein bisschen drüber, wollten wir nicht noch, du hast noch Fragen, hast du gesagt.
Du hast mich recht, ich habe ein Quiz vorbereitet, weil wir das so mögen. Genau.
Wir lieben ja
Quizze. Das ist schön, das machen wir jetzt zum Schluss. Und zwar muss man dazu sagen, dass dieses Quiz hat jetzt gar keinen, also
kein
ich würde einfach, Benny Peter, ich würde euch einfach bitten, dass ihr einfach vielleicht einfach die Punkte notiert und einfach später dann mal, dass wir mal vielleicht gucken, sag mal, wenn du meinetwegen 10 Punkte gewonnen hast, mal. Ich werde
ein Auto.
Natürlich. Was darf es denn sein?
Noch ein Mazda.
Den Hybrid, den neuen. Ja, den noch größeren. Genau. Ich habe noch keine Ahnung, was wir damit machen.
Okay.
Aber ich habe 3 Zitate zum Thema erstes Mal und 3 Personen, von denen das stammt.
Mhm.
Und du sollst das zuordnen.
Mhm.
Wenn du einen richtig triffst, kriegst du einen Punkt. Wenn du alle 3, ist klar. Wenn du keinen triffst, pass auf. Ich sag dir erstmal, willst du zuerst die Person wissen oder zuerst die Zitat? Das kannst du dir.
Erstmal das Zitat.
Okay, also es geht immer ums erste Mal.
Ja.
Zitat Nummer 1. Wir hörten dabei das weiße Album der Beatles. Zitat Nummer 1.
Mhm.
Zitat Nummer 2. Wir machten es innig und fieberhaft, bis ihre Eltern plötzlich die Tür zu ihrem Zimmer aufrissen und uns anschrien. Nummer 3. Um meinem Partner näher zu sein, habe ich mir ein Messer geschnappt und ihn geschnitten. Beim ersten Mal.
Okay. Aber meine Ex ist auch auf der Liste, ja?
Also alles Ex von dir.
Ja. Genau.
Also, und die Personen sind Woody Harrelson, Angelina Jolie und Macaulay Culkin.
Okay. Das letzte ist ist Angelina Jolie. Das mit dem Messer. Das ist Angelina Jolie.
Sehr gut. Wusstest du das?
Ja, aber erstmal hat es mein Partner verraten, weil die anderen sind Männer und sind heterosexuell.
Mir sogar noch vorgenommen, ich wollte noch Partner, Partnerin, das habe ich mich ein bisschen,
aber trotzdem wäre es aber
sehr
Jolie, weil sie ja auch mit Billy Bob Thornton immer eine sehr, so sie hat ja dann noch lange Zeit seinen Samen um den Hals getragen,
Punkt,
keine Ahnung, super.
Der Punkt wird schon hier registriert.
Okay, und das erste war das mit dem
weißen Album der Beatles.
Woody Harrelson.
Und das ist falsch.
Wirklich?
Ja.
Macaulay Culkin hat das weiße Album der Beatles
gehört. Da war ich auch verblüfft. Irre, gell?
Das ist ja Quatsch.
Ja.
Okay.
Das heißt Quatsch.
Okay, dann ist der dritte Punkt ja, dann habe ich ja...
Ja, nee, kannst dann keinen dritten Punkt mehr, keinen zweiten Punkt mehr holen.
Punkt.
Nur einen Punkt.
Ein Punkt
immerhin. Aber,
okay, aber hey, ein Punkt.
Ein Punkt, genau. Und Woody Harrelson erinnert sich dran, dass
ich
schwer dabei war und dass er angeschrieben worden ist. Okay. So, genau. Also, Max.
Also, Papa. Das war die erste Folge Vater und Sohn. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Das ist gut.
Ich hoffe, euch hat es auch Freude gemacht. Ihr dürft natürlich man muss immer diese typischen Sachen sagen, so abonniert den Kanal bei YouTube, lasst ein Like da,
genau.
Bewertet den Podcast,
überweist uns 1.000 Euro.
Social Media und sowas, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten freut man sich über iTunes und Spotify-Bewertungen und so weiter und so fort. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Jawohl.
Dann geht's weiter mit Wie Vater und Sohn. Thema steht auch schon fest. Da heißt, die Überschrift ist Autogramme. Da wird es dann um prominente
Wen wir schon getroffen haben, wen wir gerne treffen würden, wen wir nie treffen können, wen wir lieber nicht getroffen hätten und so weiter.
Genau, da freuen wir uns drauf. Gut, bis dahin, passt auf euch auf.
Ja.
Und vielen Dank, Papa, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, vielen Dank.
Ciao, ciao.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.